Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es gibt so viele gute Trainer auf der Welt, aber offenbar ist es dennoch nicht so leicht, den richtigen zu finden, jedenfalls für den FC Bayern. Xabi Alonso und Julian Nagelsmann wollen nicht, und daher geht die durchaus komplizierte Trainersuche der Bayern weiter. Mittlerweile wächst der Druck, aber so Sportvorstand Max Eberl, bald gäbe es etwas zu verkünden, und wörtlich: Wir sind jetzt sehr final. Na dann, sind wir mal gespannt. Das sind unsere Themen. Übungsleiter gesucht, Kölle Alarm, Katerstimmung beim 1. FC Köln und Sehnsucht Champions League. Borussia Dortmund empfängt zur Stunde den frisch gebackenen deutschen Meister Bayer Leverkusen und braucht noch Punkte für den erneuten Einzug in die Königsklasse. Und welche Faszination die hat, das haben die Borussen beim Spektakel gegen Atletico Madrid unter der Woche erlebt und genossen. Das ist unsere Runde, mit der wir alle Themen besprechen werden. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, herzlich willkommen, lieber Lothar, sagt: Ich kann die Entscheidung von Julian Nagelsmann beim DFB zu verlängern verstehen. Ein herzliches Willkommen auch an Markus Othmar, Kommentator, Moderator der Sportschau und seit vielen Jahren auch von Blickpunkt Sport. Und er glaubt, der nächste Trainer der Bayern ist eine Übergangslösung. Ein herzliches Willkommen an Uli Köhler, Legende. Vielmehr muss man nicht sagen, Legenden sind alle hier, die hier sitzen. Und er glaubt, die Bayern ernten, was sie gesät haben. Spannender Satz, werden wir gleich näher drauf eingehen. Und Horst Held, der unter anderem mit dem VfB Stuttgart als Manager deutscher Meister wurde, der beim 1. FC Köln als Spieler und als Trainer aktiv war und der gegen Lothar Matthäus Derbys gespielt hat, 60 gegen Bayern. Aber zunächst ein Wort, wir werden nachher länger darüber sprechen zum 1. FC Köln. Bricht es Ihnen das Herz, dass der FC dem 7. Abstieg der Bundesliga-Geschichte entgegengeht?
Es ist natürlich für keinen Verein schön, wenn er dem Abstieg entgegentaumelt. Und ich meine, auch gestern die Art und Weise war natürlich schon ernüchternd. Jeder weiß, der mal in Köln gewesen ist im Stadion, dass das natürlich da berauschende Feste gibt, und umso enttäuschter sind dann auch die Menschen. Aber es hat sich ja natürlich schon halt auch im Laufe der Saison abgezeichnet, dass sie Probleme haben. Und jetzt in der entscheidenden Phase, dass sie die Nerven nicht im Griff bekommen, das ist natürlich, zählt doppelt, ne, in so einer entscheidenden Phase.
Sie haben in den 90er Jahren für 60 München gespielt. Wie waren denn die Derbys gegen die Bayern mit Lothar Matthäus?
Ich war ja froh, dass Lothar schon ein bisschen älter gewesen ist und er dann als Libero agiert hat. So kann ich mich zumindest erinnern. Und seine berühmt-berüchtigten Sprints nach vorne bis zum gegnerischen Tor und dann mit Abschluss und Tor. So hat man ja Lothar in vielen Situationen erlebt. Aber zu der Zeit war es halt dann schon so, dass er als Libero agiert hat, glaube ich. Und da ist er nicht mehr ganz so oft nach vorne gekommen. Dann waren alle Gegenspieler waren froh, dass Lothar dann eher von hinten ein bisschen agiert hat.
Hast du es ähnlich in Erinnerung, Lothar?
Ja, es waren einfach Spiele, die München genossen hat. Ja, vor allem die Blauen. Es war Volksstimmung im Stadion, ausverkauftes Haus, natürlich Rivalität. Niki Lyon auch ein bisschen auf dem Platz, Geplänkel auf und außerhalb. Werner Loran dabei gewesen. Ja, ich kann mich noch erinnern, mit Mario Basler war da irgendwas so. Oder? Nee, es war immer toll. Und ich finde schade, dass die Löwen jetzt nicht mehr dastehen, wo sie eigentlich irgendwie hingehören aufgrund ihrer Geschichte. Und drücke ihnen die Daumen, dass da irgendwann mal Ruhe reinkehrt. Ähnlich wie in Köln. Unruhe schadet im Endeffekt den Ergebnissen. Und 60 hatte einfach in den letzten zwei Jahrzehnten, eigentlich nachdem Wildmoser nicht mehr da war als Präsident, hatten die eigentlich keine klare Führung mehr, und deswegen leider in der dritten Liga, würde ich wirklich sagen.
Ein Gedankenspiel zum Einstieg, Lothar. Wäre Julian Nagelsmann zu den Bayern gekommen, wenn Rudi Völler dort, nämlich bei den Bayern, in Funktion wäre?
Ja, natürlich glaube ich, dass Rudi schon einen großen Einfluss hatte, auch bei Julian. Nicht jetzt, dass er jeden Tag mit ihm geredet hat, du musst bleiben, ich bin geblieben, ich habe verlängert, sondern dass Julian sich einfach wohlfühlt beim DFB. Und ich glaube auch, dass für Julian ist eine gute und eine richtige Entscheidung, weil ich hätte ihn gern bei Bayern gesehen. Ich hätte sie noch mal zugetraut mit der jetzigen Führung. Andererseits, vor einem Jahr würde er entlassen, dann geht er wieder zurück, baut in der Nationalmannschaft was auf, sorgt für eine gute Atmosphäre. Aber ich glaube, er hat nachgedacht, was passiert, wenn ich jetzt bei Bayern München wäre. ich würde Gnabry und Goretzka nicht mitnehmen zur Europameisterschaft. Und dann ist er 2 Monate oder 2 Wochen später der Trainer von den beiden, weil sie vielleicht bei Bayern München bleiben, was ja alles diskutiert wird, gehen sie. Also er hätte viele Felder aufgemacht, die wieder für Unruhe gesorgt haben. Und ich glaube, dass Julian irgendwo mal auch Ruhe braucht in seinem Leben. Er hat eine wichtige Aufgabe für den deutschen Fußball. Und ich glaube, er liebt sie mittlerweile, vor allem durch diese Ergebnisse, durch die Atmosphäre, die er durch die letzten 2 Spiele geschaffen hat. Und auf Rudi Völler zurückzukommen, ich sage ganz sicher, er weiß, dass Rudi Völler 100%ig hinter ihm steht, dass Rudi Völler ihn den Rücken frei hält, dass Rudi Völler für ihn fighten wird, wenn irgendwie Angriffe gegen ihn kommen. Und ich glaube, das will er jetzt gemeinsam mit Rudi Völler zumindest bis zur Weltmeisterschaft 26 in Amerika genießen.
Anders formuliert, einen wie Rudi Völler haben die Bayern im Moment nicht. Max Eberl kann das werden, aber Völler mit seiner ganzen Reputation hat natürlich wesentlich dazu beigetragen, dass Nagelsmann bleibt. Das hätte den Bayern so gesehen auch gut getan. Ganz kurze Thesen auch zum Einstieg der Diskussion über diese Trainersuche der Bayern. Übergangslösung, sagst du, wäre der nächste. Warum?
Weil sie den oder die sie bekommen wollen, im Moment nicht bekommen.
Und was machst du denn, wenn Klopp käme?
Der kommt ja jetzt nicht. Der können wir im Urlaub mit ihm besprechen. Ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp es überhaupt macht, zu den Bayern zu gehen. Aber auch der ist ja im Prinzip einer der herausragenden deutschen Trainer, die den Bayern im Moment gerade abgesagt haben. Klopp will nicht kommen, Tuchel wird nicht bleiben, Nagelsmann kommt nicht, Sebastian Hoeneß kommt nicht, Xabi Alonso, kein deutscher Trainer, aber deutschsprachiger Trainer. Alle wollen nicht zu den Bayern. Und es zeigt einfach für mich auch, dass sich die Zeiten geändert haben. Früher war es so, wenn die Bayern gerufen haben, sind Spieler, Trainer gekommen. Und jetzt rufen die Bayern und Spieler und Trainer sagen, wir gehen lieber woanders hin.
Aber können sich die Bayern in der aktuellen Situation, wo ein Umbruch ansteht, größeren Ausmaßes überhaupt einen Übergangstrainer leisten?
Du wirst am Ende vielleicht einen nehmen müssen.
Siehst du das ähnlich oder glaubst du, dass der nächste Trainer einer sein kann, der auf Jahre bei Bayern bleibt?
Es wird in jedem Fall ein Trainer kommen, der was kann. Und der dann auch, ich mag das nicht mit A, B, C und D Lösung. Natürlich fragst du andere, aber jeder Trainer, der zu Bayern kommt, wird was können und wird was entwickeln können. Wie viel Zeit der dann hat oder ob man wieder in die alte Geschichte zurückfällt, dass man sagt, ui, jetzt ist der frei, jetzt nehmen wir dann doch lieber den. Das ist die Bayern-Geschichte. Und das ist auch der Grund. Die Bayern haben es nicht geschafft, den letzten, ich glaube, 4 Trainern, ich fange bei Hansi Flick an, dann Julian Nagelsmann, jetzt Thomas Tuchel, dann jetzt Nagelsmann wieder, das muss man dazu nehmen, das Gefühl zu vermitteln, wir stehen mit allem hinter euch. Da gibt's immer Leute, die sagen, ja, aber vielleicht doch nicht, vielleicht ist er nicht der Richtige. Und das, glaube ich, hält letztlich die Trainer davon ab. Also Julian Nagelsmann, glaube ich, hat sich's wirklich überlegt, ob er kommen kann. Mhm. Lothar hat eine These gesagt, das ist auch einer der Gründe, was ich gehört habe, dass er sagt, wenn bei der Nationalmannschaft, bei der Europameisterschaft irgendwas nicht funktioniert, dann wird er den Vorwurf haben, ja, du planst ja schon für Bayern, bist nicht bei der Sache. Dem wollte er sich nicht aussetzen. Aber ich glaube auch, die Rückendeckung, die ihm Rudi Völler gibt, ja, der ihn ernsthaft richtig bearbeitet hat, dass er bleibt bei der Nationalmannschaft, ja, der hat schon seinen Anteil daran. Diese Rückendeckung gibt's bei Bayern nicht, weil man ja weiß, dass zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge sehr einflussreich ist, nicht kein Fan von Nagelsmann ist, aber gar nicht so sehr wegen Fußballerischen, der ist ihm einfach zu jung. Der Kalle wünscht sich einen Mann mit Seniorität. Aber es hat bei Ancelotti auch nicht geklappt.
Gut, also bei den Bayern, das hören wir jetzt schon raus, sprechen viele mit. Spannend ist mal jeweils nur einen Namen zu hören, bevor wir einen Beitrag zur Trainersuche sehen. Also jeder darf genau den einen Namen nennen, von dem er glaubt, dass er bei den Bayern zur neuen Saison aufschlägt. Horst, du fängst einfach mal an.
Wieso muss ich anfangen?
Hast du die größte Auswahl.
Doppelnennungen sind möglich.
Okay. Doppelnennungen sind möglich.
Nicht für dich.
Nee, nicht für dich, also, sondern die anderen dürfen mitgehen. Rangnick?
Nein, Rangnick auf keinen Fall, weil der bei der Europameisterschaft ist. Scheidet für mich aus. Der, glaube ich, kurz davor ist oder sogar seinen Vertrag verlängert hat. Und auch das Ziel hat, 26 bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Also deswegen scheidet der für mich aus. Ist ja echt schwierig. Ja, was ist denn mit Hansi Flick?
Hansi Flick. Nur den Namen.
Ralf Rangnick wird weich gekocht, weil er die letzte Chance hat, einen großen Verein zu übernehmen.
Mach mal einen ganz anderen Namen. Martin De Michelis.
Wow.
Boah.
Wow.
Gut. Emery.
Haben wir es doch. Und es sind noch ein paar andere Namen mit im Spiel. Die Begründungen dazu kommen gleich. Zunächst einmal schauen wir auf das, Stefan Graf, was sich gestern bei den Bayern ereignete. Sportlich waren sie sehr gut unterwegs. Sieg bei Union Berlin. Aber natürlich wurde alles überlagert von der Diskussion darüber, wer das Traineramt bei den Bayern übernehmen wird.
Rein sportlich ist die Bayern-Geschichte dieses Wochenendes einigermaßen schnell erzählt.
Goretzka, was für ein Tor! Spätestens dann Anfang zweiter Halbzeit, da kam er ins Rollen.
Choupo-Moting, Müller!
Und war nicht mehr zu stoppen.
Tell! Guter Kopfball! 0:5!
Das Trainerthema ist das polarisierende Thema rund um den Verein. Wie viel Unruhe bringt das immer wieder in die Mannschaft rein?
1:5! 1:0! Neuer Sauer! Kleiner Soßenfleck!
Weiß ich nicht. Ich meine, wir leben ja nicht auf einer Insel. Die Spieler werden das mitbekommen. Mich persönlich interessiert es nicht so brennend.
Sie interessiert aber viele andere Menschen dieser Fußballrepublik. Die bislang vergebliche Suche der Bayern nach einem neuen Coach.
Die Woche ging erstmal gut los mit diesem Spiel gegen Arsenal. Kimmich! Und dann sagt ihn Julian Nagelsmann ab.
Ja, ich würde es nicht als Absage bezeichnen, sondern
er hat sich für den DFB.
Genau. Naja, dass wir mit Trainern sprechen müssen, um einen Trainer zu finden, ist klar. Das war auch bei Julian so. Mit dem haben wir auch gesprochen, ohne dass es irgendwie eine finale Szene war. Und irgendwann hast du halt gemerkt, okay, der Stachel von damals sitzt noch tief. Und deswegen hat uns das jetzt nicht überrascht, sondern es war seine Entscheidung dann für den DFB.
Einfach nur machen, ja? Weniger darüber reden, mehr machen.
Die Bayern haben sich, glaube ich, mehr oder weniger darauf verlassen, dass er kommt. Jetzt kommt er nicht. Jetzt müssen sie einen anderen holen. Die Zeit wird natürlich nicht mehr.
Ich weiß, dass natürlich die Zeit drängt. Das ist auch unsere Intention, dass wir es zügig machen wollen.
Muss er Deutsch sprechen?
Nein, habe ich auch nicht gesagt. Aber Englisch sollte er sprechen.
Ah, okay. Dann würde ich ja fast eine Klammer um Zinedine Zidane machen. Also das ist aber gut.
Ich weiß nicht, ob der Englisch spricht.
Lothar sagt nein. Lothar weiß alles.
Wenn es er nicht weiß, dann hat er auch nicht mit ihm gesprochen.
Du hast es nicht gemerkt, Lothar hat es gemerkt.
Wir merken uns, Zidane wird es also eher nicht. Und auch ein anderer Kandidat, Roberto De Zerbi, Trainer von Brighton, unwahrscheinlich.
Wen würdest du holen?
Emery von Aston Villa. Ich glaube, er hat sehr viel Erfahrung, auch internationale Erfahrung. Er hat Titel vorzuweisen. Bei den Deutschsprachigen fallen mir jetzt nicht so viel ein. Roger Schmidt ist noch 2 Jahre unter Vertrag bei Benfica, würde eine hohe Ablöse kosten. Deswegen ist für mich dann, wenn es deutschsprachig sein sollte, Ralf Rangnick der Favorit.
Viele Namen, viele Spekulationen. Noch.
Wir sind jetzt da sehr, sehr final und werden hoffentlich bald was verkünden können.
Noch brauchen alle ein bisschen Geduld.
Wollen die Spieler wissen, wer es wird?
Ich habe ehrlich gesagt jetzt mit den anderen Jungs noch gar nicht darüber unterhalten.
Dann warten wir es zusammen ab. Danke für den Besuch.
Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja? Danke.
Ja, sei denn, Sie wissen, wer es wird. Da können Sie uns das gerne sagen.
Ja, nee.
Da müssen und können wir also erstmal weiter spekulieren und diskutieren über die spannende Trainersuche der Bayern.
Also nochmal zur Erinnerung, eigentlich war klar kommuniziert, Horst, dass Thomas Tuchel die Bayern verlassen werde. Und jetzt gibt es, so ist es im Fußball, durchaus den Gedanken, soll man das nicht möglicherweise nochmal rückgängig machen? Und Max Eberl ist gestern darauf angesprochen worden, bei uns und auch im Sportstudio, und hat dort also sinngemäß gesagt, er habe das ja damals nicht entschieden und jetzt seien die Dinge eben so, wie sie seien. Das ist jetzt nicht eine ganz klare Absage. Hältst du diesen Gedanken für absurd oder für irgendwie noch realitätszugehörig?
Im Fußball und gerade in der Situation ist ja alles möglich. Allerdings kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Es würde aus meiner Sicht aus wenig Sinn machen. Ja, ich meine, Max Eberl hat bei der PK gesagt, dass er die Entscheidung für richtig gehalten hat. Er hat sie nicht getroffen, aber er ist ja darauf angesprochen worden, dass er nicht involviert gewesen ist. Aber als er vorgestellt wurde, hat er gesagt, er hat die Entscheidung für richtig empfunden. Also von daher ist das schwierig, wenn du dann ein paar Wochen später auf den zugehst und sagst, hör mal, willst nicht doch weitermachen. Also das passt irgendwie nicht.
Was aber auch Wahnsinn ist, dass 2 Wochen bevor er intronisiert wird, so eine Entscheidung getroffen wird. Also es kommt ein neuer, starker Mann und 2 Wochen vorher sagt noch jemand, übrigens, der Trainer muss weg zum Ende der Saison. Also ich finde das Wahnsinn.
sicherlich nicht vorausschauend agierend gewesen. Ja, weil natürlich, wenn du einen neuen Sportvorstand installierst, und das machst du auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist auch ein Prozess, musst die Gremien einweihen, du führst Gespräche, dann ist es sicherlich so, dass man sagt, das ist eine schwerwiegende Entscheidung, da sollten wir doch schon den neuen Sportvorstand, der die höchste Entscheidungsgewalt eigentlich hat in der operativen, den sollten wir schon mit einbeziehen.
Aber Horst, du weißt ja, bei Bayern ist alles anders.
Anscheinend, ja.
Tuchel?
Nein, Thomas Tuchel hat ja am Freitag ganz klar in der Pressekonferenz, also klarer kannst du es nicht sagen, wie ich habe keinen Bock. Ja, er wurde gefragt schon von der Körpersprache, saß er so mit der Schulter zum Fragenden, also die berühmte kalte Schulter, ja. Um dann zu sagen, der Vertrag ist geschlossen und steht. Also,
aber er amüsiert sich jetzt, dass diese Diskussion oder empfindet das möglicherweise sogar als Genugtuung?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall zeigt es, dass die beiden professionell gerade zusammenarbeiten können, die Mannschaft und Tuchel, weil sie beide gerne Champions League gewinnen würden. Und das andere ist durch die Nummer.
Aber Patrick, du darfst, wenn ich das sagen darf, du kannst ja nicht von einzelnen Ergebnissen eine Entscheidung abhängig machen. Ja, also man muss ja schon feststellen, dass die Saison nicht berauschend gelaufen ist. Sie sind nicht deutscher Meister, sind aus dem Pokal rausgeflogen und sie haben das Halbfinale der Champions League erreicht. Alle Achtung, Wahnsinn, und gegen Arsenal haben sie herausragend gut gespielt. Aber am Ende ist es ja keine zufriedenstellende Saison. Und anhand von zwei Ergebnissen oder eine Runde weiterkommen, jetzt ein Umkehr, also eine Wiederkehr zu machen, ist ja doch gar nicht so, wie wir das passt ja nicht.
Absolut. Es geht nur darum, dass wir die Optionen beleuchten. Und man könnte ja für diese These sozusagen als Argument anführen, dass Max Eberl sich zutrauen würde, einen Tuchel sozusagen intern anders zu coachen, als das vielleicht vorher der Fall war.
Und aber dazu müsste er dürfen.
Aber das.
Er müsste Macht haben.
Überzeugt dich nicht. Horst.
Nein, also so wie ich Thomas Tuchel kennengelernt habe, ist er dazu nicht bereit. Und auch verständlicherweise. Ja, also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass er sich jetzt dann nach der Saison dann nochmal zur Verfügung steht. Also da ist er sicherlich meinungsfest, bin ich mir ganz sicher.
Lothar, gehst du mit?
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, dass gerade Thomas Tuchel mit seinem Charakter sich jetzt nicht jetzt eine Rolle rückwärts macht und bei Bayern München weiterarbeitet. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Was machen die Bayern denn jetzt? Vor welcher Situation stehen Sie? Es klingt ja schon an, das, was es früher als Automatismus gab. Bayern ruft an, der Trainer kommt, ausgehebelt
ist. Ja, es ist natürlich so, es sind viele Namen im Gespräch, aber wir haben es ja vorher schon gesagt, es sind auch die meisten sind weiterhin unter Vertrag. Roger Schmidt hat noch 2 Jahre Vertrag, Emery hat noch Vertrag, Zidane wäre frei, aber Max Eberl hat ja gestern dann im Endeffekt auch schon so durchklingen lassen, Zidane ist keiner. Vielleicht
kommt reagiert.
Vielleicht kommt auch eine große Überraschung. Ja? Ich finde die Idee mit dem Michaelis gar nicht so schlecht. Also der Name gefällt mir, hat Bayern-Vergangenheit, hat Titel geholt, kommt gut an bei den Spielern.
Hat Campus-Vergangenheit?
Ja, absolut. Also hat den Bayern gehen, hat für Bayern große Spiele, große Titelerung.
Spricht alles. Wie gut kennst du Demichelis?
Ich bin jetzt nicht so nah mit ihm, aber wir haben uns häufig gesehen, auch bei Legendenspielen für Bayern München, und immer ein positiver Typ, aber weiß, wo er hin will. Ja, klare Ansage, gerade Linie. Also der Michaelis würde jetzt, sagen wir mal, wenn es vom Alter her passen würde, was wir ja gerade gehört haben, Kalle Rummenigge will ja nicht unbedingt einen jungen Trainer. Der Michaelis ist ja auch noch nicht so reif und erfahren, aber der Name hört sich interessant an.
Über 40, ne, würde ich sagen jetzt, oder? De Michelis Ende 30, Anfang 40, ne, würde ich jetzt so roundabout. Ja. Wie kommst du auf den Namen? Er ist ja auch mal genannt worden, er hat bei den Bayern schon eine große Spielervergangenheit und ist jetzt aus dem Kopf in Argentinien tätig. Ne?
Und ist da sehr erfolgreich, macht da gute Arbeit, und auf den Namen komme ich, weil ich aufmerksam den SED lese. Mhm. Und dort ist der Name in einem Kommentar gefallen, und ich glaube, dass dieser Name deswegen interessant ist, weil er tatsächlich auch ein Übergangstrainer sein könnte, der danach weiter, wie auch immer, für den FC Bayern tätig ist. Also jemand, der auch so ein Jahr, wenn er sehr erfolgreich ist, kann es eine Ära werden, definitiv. Wenn er nur ein Übergangsjahr macht mit einem erneuten Erreichen des Champions-League-Platzes, das ist ja für Bayern eine durchschnittliche Saison, wenn sie Dritter oder Vierter werden, plus vielleicht auch mal wieder den DFB-Pokal gewinnen, dann kann man sich danach trotzdem eine Lösung suchen, die man ja gerne hätte. Seite. Xabi Alonso ist ein Top-Name, aber der will halt dieses Jahr nicht. Vielleicht will er nächstes
Jahr.
Aber
noch nicht, ja genau. Ja,
vielleicht will er nächstes Jahr deswegen.
Vielleicht ist er nächstes Jahr da, weil er hat ja gesprochen mit Bayern München und sie haben ja ein sehr gutes Verhältnis. Die Verantwortlichen des FC Bayern und Xabi Alonso haben großen Respekt voneinander.
Also das weiß ich ja wirklich aus eigener Erfahrung. Wenn man als Verein sagt, man hat ein Übergangsjahr, dann kann man das ja komplett vergessen. Da kannst du eigentlich, musst du überlegen, ob du überhaupt die 34 Spieltage antrittst. Das können sich vielleicht der ein oder andere Verein in der Bundesliga erlauben. Ja? Aber der FC Bayern kann doch nicht in eine Saison gehen, nach der Saison jetzt, und dann sagen, wir machen eine Übergangssaison und holen uns deswegen einen Übergangstrainer.
Aber Horst, das sagt ja nicht der Verein. Das sagt dir nicht der Verein. Das
aber wenn der
aber
Name
du sagst es und damit verinhaltet, das ist ja das, was dann daraus besprochen würde. Ja? Wenn du sagst, also ein Übergangstrainer für den FC Bayern ist ausgeschlossen.
Ich glaube, dass ich halt im Hintergrund einiges richten muss. Also was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, im Prinzip seit einem Jahr passiert, sind Entscheidungen, die kurz nachdem die Entscheidung gefällt wurde, schon eigentlich revidiert werden müssten. Die Nagelsmann-Entlassung war in einem Umfeld, wo man vorher noch sagt, der macht einen guten Job, der kann eine Ära prägen und dann wird er entlassen. Dann kommt Tuchel, der wird auch in den ersten Wochen im Prinzip von den Ereignissen überrollt, wird dann auch in der Zusammenstellung der Mannschaft ja nicht so unterstützt, wie er es gerne hätte. Julian Nagelsmann ist das vorher auch nicht worden. Jetzt wird Tuchel im Prinzip vor die Tür gesetzt, zu einem Zeitpunkt, wo es keinen Plan B gibt, den man aber haben sollte. Du weißt es aus deiner Erfahrung als Manager. Es gab keinen Plan B. Zwei Wochen später kommt Max Eberl. Christoph Freund, der macht einen tollen Job im Hintergrund, aber das muss ich erst alles arrangieren. Und wenn das mal arrangiert ist, dann glaube ich, ist auch ein Xabi Alonso bereit, zu so einem Verein zu gehen und nicht jetzt, wo er genau weiß, er kommt in ein Wespennest.
Horst, gleich nochmal deine Sicht als Manager. Zunächst gehen wir nach Dortmund für ganz kurze Eindrücke. Dort ist Edin Terzic absolut fest im Sattel. Und Jesko von Eichmann, unser Kollege von den News, beobachtet das Spiel Borussia Dortmund gegen den frisch gebackenen Meister. Jesko, Bayer Leverkusen, speziell für die Dortmunder geht es nach wie vor um sehr, sehr viel, nämlich um die erneute Qualifikation zur Champions League. Wie, Jesko, herzlich willkommen, ist das Spiel bis hierher?
Ich habe ein Déjà-vu, muss ich sagen, vom Hinspiel. Da stand Dortmund hinten drin und Bayer Leverkusen hatte den Ball. Und genau so sieht es hier auch aus. Also Dortmund beschränkt sich wirklich erstmal auf die Defensive, schaut, dass sie da ordentlich stehen, schauen, dass sie sich ab und zu mal dem Pressing entziehen, was Bayer Leverkusen hier ganz routiniert aufzieht. Sie haben es nicht wirklich geschafft, die Dortmunder. Eine Spitze konnten sie setzen, ein schöner Vorstoß von Riasson über die rechte Seite. Dann waren Sabitzer und Marzen, die Chancen nicht verwerten konnten. Leverkusen vorne, ja, Chancen eher nein. Grimaldo zweimal mit dem Schüsschen, mit dem Freistoß, das war okay. Aber insgesamt muss ich gestehen, nach den magischen Nächten, die wir unter der Woche gerade hier in Dortmund in der Champions League, aber auch West Ham-Spiel von Leverkusen hatten, hätte ich mir ein bisschen mehr Action hier erwartet. Die haben wir leider im ersten Durchgang nicht bekommen, aber vielleicht kommt ja mit Florian Wirtz der Zauberer in der zweiten Hälfte, der sitzt nämlich nur auf der Bank.
Mats Hummels wurde auch besprochen unter der Woche. Es geht um die Frage, ob er seine große Karriere noch um ein weiteres Jahr verlängern möchte. Er hat sich jetzt durchaus dahingehend geäußert. Wie ist der Stand?
Ja, spannend mit Mats Hummels. Der hat sich ja auch bei uns schon mal dazu geäußert, dass er eigentlich noch Bock hätte, weiterzuspielen. Aber es tut halt morgens immer mehr weh. Von daher denke ich, er wird dann auch am Ende der Saison eine Entscheidung treffen, die für ihn gut ist, die für den Verein gut ist, dass man sich mal lose unterhält. Das ist ja klar bei so einer Ikone wie Mats Hummels. Kann ich mir auch vorstellen, dass es da nicht nur um Ideen auf dem Platz, sondern auch Ideen neben dem Platz geht. Aber auch heute wieder aufmerksamer Abwehrspieler beim BVB. Wenn die Knochen vielleicht dann doch nicht ganz so wehtun, kann ich mir schon vorstellen, dass Mats Hummels das nochmal in den Füßen juckt, noch eine Saison hinten dran zu hängen.
Und abschließend, wir diskutieren gerade vehement die Trainersuche des FC Bayern München. Terzic bleibt definitiv für die neue Saison? Ja, ne? Nach den Erfolgen kann man das ja kaum anders verargumentieren.
Ja, es ist immer so, wenn um ihn diskutiert wird, fangen sie an, Erfolge einzufahren. Champions League Halbfinale ist ein Riesenerfolg, sind wir ehrlich. Und wenn er sich dann über den 5. Platz für die Champions League qualifiziert, kann er ja sagen, Ziele sind erfüllt, Freunde. Also ich denke schon, dass Edin Terzic als Trainer in die neue Saison gehen wird. Da müsste schon viel passieren, dass es dem nicht so ist.
Jesko, vielen herzlichen Dank für die Eindrücke und viel Spaß und vielleicht das ein oder andere Türchen im zweiten Durchgang. Dankeschön. Die Knochen tun weh bei Mats Hummels. Wie war es bei dir zur Endphase der Karriere?
die haben nicht nur morgens wehgetan, sondern auch abends. Also von daher kann ich das nachempfinden, was er sagt.
Lothar?
Ja, Horst hat es ja zum Beginn schon gesagt, er ist dann nicht mehr so schnell, so häufig nach vorne gekommen. Also man merkt es natürlich und Mats merkt es auch und natürlich wirst du verletzungsanfälliger. Ja, und ich glaube, Mats ist intelligent zu wissen, was er zu lassen hat, sondern das zu tun, was ihn auch Spaß macht, wo er auch Lebensfreude hat. Und wenn er noch ein Jahr dranhängt in der Form, wie er spielt, ist er ganz sicher auch für Dortmund weiterhin eine Hilfe. Aber wie gesagt, das muss er ganz allein entscheiden.
Er ist ja noch viel jünger als du damals, ja. Lothar. Also ich glaube, Hummels ist 34, 35, du hast ja bis fast 40 oder
ja, es war ein Ballärchen mehr, ja.
Ja, so. Uli, Knochen tun nicht weh, das sehe ich. Und wir nehmen jetzt nochmal den Gedanken von eben auf. Markus hat das ja so interpretiert, es wäre ein Übergangstrainer. Bleiben wir zunächst beim Namen De Michelis, der bei Lothar Zustimmung findet. Wie fändest du diese Personalie?
Auch nicht uninteressant, aber darum geht's gar nicht. Es geht ja nicht darum, was wir gut und schlecht finden und wollen, sondern das weiß Lothar am besten von uns allen. Das ist ja richtig hart da. Ja, das beginnt, wenn du als Trainer in die Kabine gehst von den Spielern. Du musst dich ständig behaupten. Du musst dich bei den Medien behaupten. Du musst dich bei der Führung behaupten. Du musst dich vor allen Dingen bei den Spielern behaupten. Da sitzen alle Spieler in der Kabine, die haben zig Titel schon eingefahren halt. Da kannst du nicht mit einer Übergangslösung, auch wenn wir das nicht so gewollt ist halt, aber der Name, ja, du musst ja nicht nur nach außen was vertreten, sondern vor allen Dingen, um erfolgreich zu sein, nach innen was verkörpern, ja. Das brauchen die Spieler, das sind die Spieler gewohnt. Und du kannst nicht sagen, ja, jetzt gehen wir den einen oder anderen Spieler ab und jetzt holen wir uns irgendeinen Trainer. Das muss schon passen zu der Mannschaft, zu dem Anspruch, den der FC Bayern hat. Und deswegen muss man einfach sagen, die werden auch nächstes Jahr wieder, sie haben ja schon nachdem Leverkusen den Titel eingefahren hat, gab es schon die Antwort, also den holen wir uns zurück, die Schale soll wieder zur Säbener Straße. Also die haben ja schon den Kampfmodus wieder eingeschaltet und deswegen müssen die was präsentieren. Ja, vor allen Dingen aber auch nach innen was präsentieren. Ja, und das glaube ich, weiß Lothar ganz gut, dass da nicht mit, das meine ich überhaupt nicht böse oder so, mit irgendeinem Versuch, der Versuchskaninchen oder sonst irgendwas. Das muss schon zu dem FC Bayern passen. Ja? Und das muss schon was vorweisen
passt
können.
Doch. Das ist einer, der als Spieler was erreicht hat. Das ist einer, der als...
Aber warum sagt Alonso, dass er noch nicht bereit ist, nachdem er jetzt vielleicht das Triple holt, auch internationale Erfahrungen gesammelt hat,
die Spielerkarriere... Aber das ist doch auch eine Typsache, glaube ich.
Ja, aber also, der Michelis ist der Typ nicht. Also ich glaube, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Der spricht immer noch sehr schlecht Deutsch, ja, hat sich nicht sehr verbessert, wenig Englisch. Dann müssen die Bayern sich mal überlegen, welche Art von Fußball wollen wir überhaupt spielen? Für was steht der FC Bayern in Zukunft? Sie haben bei Julian Nagelsmann einen jungen Trainer geholt, waren überrascht, dass er dann auch ein junger Trainer gekommen ist. Bei Thomas Tuchel haben sie einen gedacht, der alles kann. Ich glaube nicht, dass im Vorfeld mit Thomas Tuchel einer mal so ein richtiges Casting gemacht hat. Hey Thomas, was stellst du dir vor? Wen findest du gut bei uns? Was willst du anders haben? Ja, kann ich mir nicht vorstellen für dem, was dann nachher alles passiert ist. Dann sollte er erst die Spieler mitsuchen, dann wieder nicht. Dann ist er da, dann ist er überrascht, dass Christoph Freund kommt. Ja, dann ist Christoph Freund überrascht, dass Max Eberl kommt. Also das ist ja keine Kommunikation in diesem Verein. Du musst an einem Strang ziehen und musst sagen, unser Fußball soll so und so aussehen, ja, die durchaus einen Trainer mitmachen kann. Ja?
Wenn ich da einmal reingehen darf, das ist ja interessant. Ich meine, es wird von Umbruch gesprochen. Da muss man ja auch überlegen, will man in Zukunft weiter Ballbesitz-Fußball spielen oder will man möglicherweise einen anders gelagerten Fußball spielen, wenn beispielsweise Rangnick käme, der steht definitiv für einen anderen Ansatz als Ballbesitz. Das sind ja die Überlegungen, die erfolgen müssen.
Ja, bei Bayern passiert ja alles. Da wird auch Niko Kovac geholt, der absolut null Bayern-Fußball hat spielen lassen und was dann am Ende auch nicht funktioniert hat. Also da muss man sich erstmal einig werden. Dann muss man mit dem Trainer einfach mal wirklich ein Casting machen. Passt der überhaupt zu uns?
Ja, erstmal muss man wissen, was will man, bevor man das Casting macht.
Ja, ja, eben.
Das ist ja ganz klar.
Ja, und wenn du einen Trainer nicht kennst, musst du mal vorstellen, kannst du dir das vorstellen.
Aber Bayern München hat doch eine DNA. Ein 4-2-3-1-System mit Ballbesitz. Also so definiert.
Dann wird aber Rangnick nicht passen.
Die werden auch nie was anderes spielen können. Sie werden in der Bundesliga immer Ballbesitz-Fußball spielen müssen. Ja. 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 Also das geht ja gar nicht anders. Ja,
aber wenn wir jetzt dann fachlich sind, Lothar, müsste sich entweder ein Rangnick komplett umstellen
genau.
Oder man müsste ihn rausnehmen aus der
Kandidatur. Andererseits muss man ja sagen, jetzt auch gegen Arsenal, hat beim Ballbesitz gehabt oder haben sie erstmal organisiert, auch in der Defensive, gegen den Ball gearbeitet?
Zweiteres.
Ich glaube, das Zweite.
War aber in dem Fall begründbar.
Genau, begründbar. Gestern war es ja im Endeffekt in der ersten Halbzeit nicht anders in Berlin. Da wollten sie auch nicht unbedingt Ballbesitz, aber das war automatisch aufgrund des Spielverlaufs, weil Union wenig Ballbesitz hatte, weil sie einfach nach Ballgewinn schnell nach vorne spielen wollten. Bayern muss wissen, was sie wollen, und dann muss der Trainer im Endeffekt das auch umsetzen auf dem Platz mit den Spielern. Und im Endeffekt auch dementsprechend diese Spieler verpflichten, die für so ein System, wie man es spielen möchte, auch geeignet sind.
Aber wenn wir jetzt von Ballbesitz, von 4-2-3-1 ausgehen, wer kommt dann in Frage?
Ja, das ist die Frage. Wenn wir wüssten, ich wüsste nicht, wie der Mikele spielen lässt in Argentinien. Kenne ich zu wenig, sehe ich zu wenig, ganz offen und ehrlich gesagt. Er ist erfolgreich. Ich weiß, dass er eine gute Ansprache hat, deswegen gefällt mir dieser Name. Ob er jetzt derjenige ist, der Bayern München, wie der Horst schon gesagt hat, ja, für 1-2 Jahre. Natürlich plant man vielleicht oder denkt man vielleicht, nicht plant, aber denkt man vielleicht, ja, Alonso, dieses Jahr verständlich, dass er in Leverkusen noch das durchziehen möchte. Aber vielleicht ist er in 1-2 Jahre frei und das ist dann der Trainer für die Zukunft. Könnte alles sein. Wir wissen es nicht, wie die Gespräche stattgefunden haben. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass Markus gedacht hat oder wahrscheinlich den Gedanken mit einfließen lässt in diese Richtung, wenn man über Demichelis spricht, dass man sagt, eigentlich in 2 Jahren weiß man, wen man holen will. Nämlich Alonso. Und bis dahin braucht man jemanden, der das Schiff in die richtige
Richtung bringt. Ich glaube, dass der Zug abgefahren ist mit Alonso.
Der geht zu Real.
Ja, ich glaube, dass der in einem Jahr dann eher zu Real Madrid geht, weil Ancelotti hat um ein Jahr verlängert. Und dass das, was er ist noch nicht bereit für einen ganz großen Club vielleicht und er will sich noch weiterentwickeln, halt, dann passt es natürlich schon so, dass er in einem Jahr dann eher zu Real Madrid geht. Ich glaube, jetzt wäre die Chance gewesen, frühzeitig. Ich glaube, die Bayern waren einfach zu spät.
Ja, wie meinst du das?
Ja, ich glaube, dass sie es einfach verdattelt haben, frühzeitig die Gespräche zu führen mit ihm.
Woran liegt das?
Die Posten waren noch nicht besetzt. Es gab nicht wirklich einen klaren Weg, weil wer sollte das machen? Max Eberl ist, glaube ich, erst im März gekommen halt. Ja, so lange war der Posten nicht besetzt. Also vom Abgang vom Salihamidžić bis zur Einstellung gab es diesen Posten nicht. Christoph Freund war nur Sportdirektor. Ich glaube nicht, dass sie sich einen Zeitplan aufgestellt haben, wie sie die Themen angehen. Ja, und von daher glaube ich, dass das einfach, dass er nächstes Jahr dann eher nach Madrid geht als wie zu Bayern.
Das würde jetzt, wenn ich das alles mal so auf mich wirken lasse, im Grunde bedeuten, dass nach deiner Interpretation diese Trainersuche, die nicht so strukturiert im Moment erscheint, Folge der Umwälzungen auf Führungsebene sind. Kommt das so hin?
Ja, also ich, Uli hat es ja eben auch schon richtigerweise erwähnt, halt, ja, wer wann wie alles gekommen ist, halt, ja. Also das ist. Ich glaube, Thomas Tuchel hat es ja auch in einem ein oder anderen Interview mal erwähnt. Das ist halt natürlich, dann war heute mal wieder einer da, dann ist nächste Woche der Nächste gekommen, so ungefähr. Ja, ich überspitze das jetzt ein wenig. Aber das hat natürlich schon was ausgemacht und ausgelöst. Und natürlich geht Zeit verloren. Das ist natürlich auch klar. Ja.
Ich glaube, dass Xabi Alonso, die Überlegung finde ich gut und richtig. Und er hat mit Sicherheit hat Spanien im Kopf, aber hat, glaube ich, Bayern trotzdem auch im Kopf. Ich glaube, in erster Linie ist das mal eine richtig starke Entscheidung, zu seinem Wort zu stehen, seinen Vertrag einzuhalten und mit einer Mannschaft weiterzuarbeiten, mit der man jetzt riesengroße Erfolge einfährt. Das ist für mich eigentlich die stärkste Botschaft, die Xabi Alonso gerade aussendet, weil auch was wir diskutieren, es geht immer darum, dass Verträge gebrochen werden, dass Leute aus ihren Verträgen rausgekauft werden. Das ist Teil des Spiels. Da stehen auch gewaltige Summen bei Roger Schmidt. Du hast es schon mal gesagt, wie viel der Ablöse kosten würde. Das sind zweistellige Millionen.
Das sind 15 Millionen, ja.
Ja. Und das sind alles so Dinge, die mir einfach auch nicht gefallen. Das ist etwas, was beim Fußball, klar ist das gang und gäbe. Und wenn Uli sagt, sie ernten das, was sie gesät haben bei den Bayern, ja, dann ist es so, weil sie permanent auch Verträge nicht einhalten. Verträge werden viel zu früh gekündigt. Der von Nagelsmann wäre ewig gelaufen. Der von Tuchel läuft ja auch noch ein bisschen weiter. Und das wird zu schnell. und ab und zu mal zu seinem Wort zu stehen und vielleicht auch mal kleine Rückschläge in Kauf zu nehmen, das wäre, glaube ich, mal ganz angeraten.
Du hast eben so zu Beginn der Sendung so nebenher fallen lassen, Sebastian Hoeneß werde es auch nicht. Warum nicht?
Habe ich gesagt?
Ja.
Ich glaube, dass Sebastian Hoeneß auch zu seinem Wort steht. Ist doch toll, der hat einen Vertrag bei Stuttgart unterschrieben. Ja, vielleicht gibt es da auch noch mal eine Rolle rückwärts jetzt.
Ja, nein, Dieter Hoeneß hat ja das gesagt bei uns vor dem Spiel letzte Woche Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, dass auch Sebastian noch nicht so weit ist für den FC Bayern. Er hat jetzt eine gute Saison gespielt, eine sehr gute Saison mit dem VfB Stuttgart. Aber auch er braucht noch die eine oder andere Erfahrung, um eben dann diese Position bei Bayern München zu übernehmen.
Und genau in diese Richtung hat er sich auch geäußert auf der Pressekonferenz eben.
Grundsätzlich sollte man das nicht tun, aber Sie können ja ganz fest davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr auch Trainer vom VfB Stuttgart sein werde. Ja, ich habe das vor Wochen und Monaten schon gesagt, dass ich, wenn ich die Idee gehabt hätte zu wechseln, dann hätte ich sicher meinen Vertrag nicht verlängert. Ich bin hier aus Überzeugung, weil ich das Gefühl habe, wir können hier gemeinsam was entwickeln. Und daran hat sich aus meiner Sicht überhaupt nichts verändert.
Ja, aber das klingt doch genau so, wie du das eben auch eingefordert hast.
Ja, das ist alles richtig. Ne? Er ist noch nicht so weit, klar, sehe ich auch so. Er kommt aber auch vom FC Bayern. Also er hätte schon dieses Gen, aber es ist auch einer, der überlegt sich genau, was er tun will und handelt dementsprechend. Und
das wäre der Name nicht auch eine Bürde?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Also doch, glaub schon.
Natürlich ist es eine, aber ich meine, er ist der Sohn von Dieter Hoeneß, nicht in erster Linie der Neffe von Uli Hoeneß. Also von daher, Felix Neureuther hat beim Skifahren bewiesen, dass der Name keine Bürde sein muss. Traue ich Sebastian Hoeneß auch zu.
Na, ich glaube ganz einfach, dass er noch nicht so weit ist. Auch Xavi Alonso, der hätte ja schon nach Gladbach gehen können, hätte vor 2 Jahren schon zu Bayern kommen können und hat gesagt, nein, ich mache es nicht, weil ich mich selber weiterentwickeln will. Also das ist ja ein klarer Plan, den die haben. Und da kann kommen, wer will, erstmal, weil alle wissen, wie schnell man dann auch wieder weg ist. Also ich finde das.
Ja, Xavi Alonso hat ja nicht jetzt Bayern irgendwie abgesagt. Die haben sich natürlich unterhalten.
Ja,
ja.
Nein.
Er hat ja auch zu Liverpool Nein gesagt, weil da war er, wie wir gehört haben, ja auch oben auf der Liste gestanden. Nein. Also Xavi Alonso hat seinen Plan. Er war als Fußballer überintelligent, würde ich sagen, was er nur alles erreicht hat, sondern wie er sich auch auf dem Platz verhalten hat. Ja, er hat die Mannschaft geführt auf dem Platz und weiß genau, dass diese Geschichte Leverkusen für ihn noch nicht zu Ende ist, weil da ist noch einiges drin und das möchte er mit Leverkusen erleben und auch aus diesem Jahr noch seine Erfahrungen mitnehmen, um für einen möglichen Wechsel in der Zukunft.
Du hast die Möglichkeit zur charmanten Gegenrede gegenüber Horst, weil Horst ja der Meinung ist, dass Alonso die Bayern auslassen werde und direkt, wenn dann, gegebenenfalls zu Real Madrid gehen würde.
Horst ist gut informiert. Xavi Alonso hat intern angedeutet, dass sein Wunsch irgendwann mal ist, nicht Bayern München oder Liverpool zu trainieren, sondern eben Real Madrid. Das ist intern in Leverkusen mal so nach außen durchgedrungen. Natürlich, er hat dort seine größte Zeit gehabt. Er hat überall eine große Zeit gehabt. Aber er dann als Spanier Real Madrid, das kann man, glaube ich, ganz gut verstehen, dass das sein ganz, ganz großer Traum ist. Aber vielleicht davor Bayern München, vielleicht danach Bayern München. Und das würde ja passen mit Ancelotti. Ancelotti hat noch ein Jahr Vertrag. Und Xavi kann dann eben mit Bayer Leverkusen noch dieses Jahr Champions League spielen, kann vielleicht andere Titel holen, weil die Mannschaft, und das haben wir ja auch vor 2-3 Wochen schon hier gesagt, die wird sich noch mal verstärken. Also die Mannschaft bleibt zusammen, das ist ja schon mal wichtig. Die wichtigen Spieler, klar, die Führungsspieler, auch ein Würz bleibt. Da gibt's eine klare Aussage, auch von Würz-Seite, von Vereinsseite. Und da wird sich noch was weiterentwickeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bayer Leverkusen für viele nächstes Jahr nicht der Bayernjäger ist, sondern Bayern ist der Jäger von Bayer Leverkusen. Weil Bayer Leverkusen ist zum jetzigen Zeitpunkt wesentlich weiter wie Bayern München.
So kann es kommen. Jetzt die Frage an den langjährigen Manager. Max Eberl hat im Interview gesagt, also sie seien final. Kann es sein, dass während wir hier diskutieren, die Bayern sich ins Fäustchen lachen und wissen, morgen, übermorgen verkünden wir dann denjenigen, der es wird. Möglicherweise einen Namen, auf den wir noch gar nicht gekommen sind. Oder war das taktisch, um so ein bisschen Luft
Nein, das kann natürlich sein, dass wir alle munter diskutieren und der FC Bayern heute Abend eine Unterschrift unter seinem Vertrag bekommt. Das ist möglich, da müsste man sagen Chapeau. Das ist aber, glaube ich, anhand der Namen, die öffentlich gespielt wurde und auch von Bayern kommentiert wurde, wirkt es nicht so. Ja, ich glaube schon, dass sie in den nächsten, 3-4 Wochen was bekannt geben.
Müssen sie auch.
Ja, müssen sie auch und werden sie auch sicherlich. Aber die Gespräche, die sie geführt haben, das haben sie ja zugegeben, dass sie Gespräche geführt haben. Und es gibt auch immer ein Ranking. Es gibt immer ein Ranking auf so einer Liste. Ja, das ist so.
Also, aber das Problem ist doch, der eine hat das Ranking, der andere ein anderes. Gibt es ein Ranking, auf das sich alle verständigen können?
Ich gehe mal davon aus, dass das entscheidende Ranking das vom Max ist. Ja, weil sonst bräuchte er ja nicht...
Nicht das von Hoeneß?
Oder Rummenigge?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es so wäre, wäre es fatal.
Aber wenn der, für Max. Der Julian hätte doch sich länger überlegt, wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass der gesamte FC Bayern hinter der Wiederverpflichtung von Nagelsmann
ist. Wer war denn nun dagegen?
Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge war der, der schon in der ersten Phase Nagelsmann gesagt hat, in erster Linie, der ist zu jung. Mhm. Die Bayern brauchen einen Trainer mit Seniorität.
Und das hat Nagelsmann letztlich dann...
Am Ende hat immer der Uli gewonnen, wenn es um den Streit geht mit Karl-Heinz Rummenigge. Aber Julian Nagelsmann ist ja ein gebranntes Kind. Also den haben sie jetzt schon einmal vor die Tür gesetzt. Und mit all den Dingen, die drumherum sind, der kann auch in 2 Jahren zum FC Bayern kommen. Also,
und ist immer noch zu jung.
Und ist immer noch Kalle. Zu jung für Kalle.
Wie schätzt du da die Rolle von Karl-Heinz Rummenigge ein?
Ja, ich würde auch sagen, Max Eberl sollte das Sagen haben. Deswegen haben sie ihn geholt. Dann hätten sie ihn nicht gebraucht, wenn sie weiterhin irgendwie von hinten Einfluss nehmen wollen. Und sie wollten ja eigentlich schon loslassen und konnten es aus gewissen Gründen nicht, weil eben mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić vieles nicht vielleicht so gelaufen ist, wie sie es jetzt vorgestellt haben. Und jetzt haben sie mit Max Eberl einen Mann geholt, den sie schon vor 5, 6 Jahren ja holen wollten, nämlich von Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und Hoeneß war ja schon mal im Gespräch mit ihm. Jetzt haben sie ihn. Da müssen sie ihn auch stärken und müssen ihn im Endeffekt auch lassen, welche Richtung er will und ihn unterstützen.
Aber damals war Karl-Heinz Rummenigge übrigens auch gegen Max Eberl.
Bitte?
Weil der Uli Philipp Lahm forciert hat, war... Rummenigge hat Lahm favorisiert und Hoeneß Max Eberl. Und dann war Kalle gegen Eberl und dann wurde es keiner von beiden.
Aber das ist jetzt zurückliegend.
Das ist zurückliegend, das war die alten Geschichten.
Ja, aber sie müssen jetzt irgendwann Ruhe reinbringen. Sie müssen Entscheidungen treffen, weil es müssen ja auch neue Spieler verpflichtet werden.
Und dann Lothar, wir wissen es doch. Wir wundern uns ja auch alle.
Und das würde ja im Endeffekt nochmal oder wieder zeigen, dass man schon wieder den gleichen Fehler macht, wie man vielleicht vorher gemacht hat. Und den sollte man vermeiden.
Philipp Lahm hat heute in der Bild am Sonntag unter anderem gesagt, bei den Bayern gab es zuletzt keine Kontinuität, Stabilität, Ruhe. Seit Jahren Unruhe und auch viele nicht so erfolgreiche Transfers. Also mal eben sehr kühl, aber doch sehr präzise analysiert. Ist da was dran?
Ja, haben viele Titel geholt in den Jahren und ich glaube, die übertünchen dann auch so manches. Ich glaube, die
darf man aber auch nicht vergessen, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Absolut, ne?
Also wir reden über Bayern schon absolut. Auf maximal hohem Niveau.
Und ich glaube auch, man muss irgendwann mal auch zu der Überzeugung kommen, dass so eine Saison, jetzt Champions League Halbfinale und Bundesliga Vizemeister, dass das nicht sofort eine schlechte Saison ist. Also ich finde auch diese ganze Diskussion ist eigentlich ziemlich bodenlos, also nicht geerdet. Aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, da wurden sehr viele Spieler dazugeholt, die keine Schlüsselspieler wurden, die aber trotzdem viel Geld gekostet haben und ein sehr hohes Gehaltsniveau haben.
An wen denkst du?
Und das bringt einfach so ein Mannschaftsgefüge durcheinander. You name it, geh sie durch. Mhm. Es ist keiner, der wirklich die Spieler, die Harry Kane ist eine absolute Ausnahme. Mhm. Und ohne Harry Kane wäre das eine verheerende Saison wahrscheinlich jetzt, muss man ja auch mal sagen. Mhm. Aber es ist keiner, der so einen Stellenwert hat, wie es in den erfolgreichen Anfangsjahren der letzten Dekade Thomas Müller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, Franck Ribéry, auch Coman, das waren Leute, die haben den FC Bayern, die prägen den FC auch Bayern.
Thiago, ne?
Thiago. Aber diese Neuzugänge hat der FC Bayern aktuell nicht. Und deswegen finde ich schon, ist Philipp Lahms Analyse da richtig.
Und vor allem die Gehaltsstrukturen.
Und das ist ein Riesenproblem.
Das kommen wir wieder auf Fernandes. Mit Hernandez hat eigentlich vieles angefangen. Mhm. Ja, da kam Unruhe in dem Verein, eben auch die ganzen Manager der Spieler sind dann eben auch gekommen zu den Vertragsverhandlungen und haben gesagt, ja, er kostet 80 Millionen Ablöse, verdient plus minus 20 Millionen Gehalt pro Jahr, war meistens verletzt, dann haben die anderen natürlich das Gleiche verdienen wollten und das war meiner Meinung nach so ein bisschen der Anfang von diesen vielen Verpflichtungen, die einfach nicht so zu Bayern München gepasst haben, wie in den Jahren zuvor.
Da hat einiges nicht gepasst, also Ja. Und zwar die Verpflichtung, wenn man sieht, die Bayern haben jetzt drei Rechtsverteidiger, also Bouna Sarr hört jetzt auf, dann ist Masraoui da, dann ist Boye gekauft worden für 30 Millionen und es spielt Kimmich. Warum wurde der vor zwei Monaten für 30 Millionen gekauft? Also da hängt auch Thomas Tuchel mit drin oder Saragossa. Der muss dann, sollte nächste Saison kommen, muss aber sofort kommen, weil Tuchel sagt, ich brauche noch einen und der lässt ihn nie spielen. Also das sind ja alles diese Dinge, die dann zusammenkommen. Und am Ende kann man zusammenfassen, dass all die Trainer, die bei Bayern waren, die letzten vier, die ich vorhin gesagt habe, vom Flick angefangen, die sind schlechter geworden, auch in ihrer Leistung. Also der FC Bayern hat aus den Trainern nichts rausholen können. Die haben alle, wurden alle irgendwie, ja, was weiß ich, sind nicht zur Entfaltung gekommen.
Trotzdem hat auch der aktuelle Kader gereicht, um ins Champions-League-Halbfinale zu kommen. Also wie gesagt, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Die Bayern haben, aber wir sitzen doch auch hier, weil jedes Jahr ein neuer Trainer kommt. Das ist ja auch.
Das müssen sich die Bayern sicherlich auch ankreiden lassen. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch mal einmal konkreter werden. Wer soll es denn jetzt werden?
Jetzt fragst du mich wieder.
Jetzt müsste es der Fairness halber mal losgehen. Wie groß ist der Druck auf Eberl? Jetzt sozusagen einen Namen letztlich präsentieren zu müssen? Oder anders, kannst du dich von dem Druck, der ja schon in irgendeiner Form entsteht, lösen, weil du sagst, nein, Qualitätsachse geht sozusagen vor Zeitschiene?
Ich glaube auch, dass er sich, wenn man sich jetzt das zeitlich mal durchspielt, wir haben jetzt eine Europameisterschaft vor uns, da beschäftigt sich sowieso jeder mit der Europameisterschaft. Das heißt also, ich glaube schon, man weiß, dass bei großen Turnieren traditionell die Transfers erst später starten, darf man auch nicht vergessen. Also da guckt jeder, wer präsentiert sich da bei der Europameisterschaft und so und fängt dann erst so ein bisschen nochmal die Schlüsselposition vielleicht zu besetzen. Also eigentlich ist ein Stück weit Zeit vorhanden. Es ist gar nicht so notwendig, im April einen neuen Trainernamen zu verkünden. Man könnte das auch im Mai machen oder weiß was ich was. Also von daher wäre es zeitlich ganz gut. Ich glaube aber, die Herangehensweise, wie Lothar es beschrieben hat, das ist die einzige richtige. Ja? Wie will ich Fußball spielen? Wie soll der Kader aussehen? Und dann hole ich mir den passenden Trainer dazu. Ja? Und ich glaube, weiß nicht, ob sie sich da schon einig sind oder schlüssig sind, wie sieht der Kader im nächsten Jahr aus? Das musst du natürlich dem Trainer auch präsentieren, weil egal, über welchen Namen wir gesprochen haben, alle werden gefragt haben, ja, mit wem plane ich denn, mit wem kann ich denn arbeiten nächstes Jahr, wie schaut es denn aus, bleibt der, geht der, wollt ihr euch von dem trennen, was sind eure Alternativen, das ist das, was die Trainer interessiert, wenn sie über eine Zusammenarbeit nachdenken, sind sie in der Lage, international konkurrenzfähig zu sein, wir reden von großen Namen als Trainer halt und die wollen auch starke Mannschaften haben und das sind Antworten, die sie liefern müssen in den Gesprächen. Ja. Und vielleicht zögert sie es deswegen.
Aber andererseits ist es ja auch so, die Spieler wollen aber von der anderen Seite auch wissen, wer ist der neue Trainer beim FC Bayern?
Ja.
Das ist ja wieder der Umkehrschluss. Ja, also es stehen ja Spieler im Verein zur Diskussion, dass sie vielleicht gehen sollten. Dafür werden wieder neue Spieler geholt. Und wir sehen wieder Xabi Alonso. Ich glaube, das große Plus bei Bayer Leverkusen war für diese erfolgreiche Saison, dass der Kader frühzeitig im Endeffekt zusammen gekauft worden ist, weil es waren ja 5, 6 neue dabei, viel Erfahrung fallen. Das wollte Xabi Alonso, es war klar abgesprochen. Da hatte man einen klaren Plan und einen Plan, der auch zeitlich viel Tage hergegeben hat, um diese Neuerungen, diese Verpflichtungen auch durchzuziehen. Und Xabi Alonso ist in ein Sommertrainingslager gefahren und hat die ganze Mannschaft komplett beieinander gehabt. Da sind bei Bayern noch einige Transfers danach gelaufen.
Und einen gemeinsamen Plan. Ja. Also wo Xabi Alonso sicherlich auch seinen Einfluss hatte.
Ja.
Also es ist schon wichtig.
Gut, also De Michelis ist der Name des Abends.
Ich bringe ihn mal als vielleicht Stellvertreter oder Platzhalter. Das klingt jetzt bösartig, weil das ist bestimmt ein super Typ, ja, auch als Trainer. Aber ich will einfach diesen Gedanken mal reinbringen, dass ich glaube, der FC Bayern im Moment intern viel zu tun hat, um sich mal zu sortieren. Ich finde es übrigens absolut richtig, dass sich Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge jetzt in dieser Situation natürlich noch mal mit einbringen. Gemeinsam aber bitte mit Max Eberl und Christoph Freund. Das Duo, die stellen sich gerade miteinander gut auf. Das gefällt mir gut. Sportdirektor und ein Sportvorstand, die gemeinsam auch einen Plan haben. Wenn die jetzt auch noch gegeneinander wären, ich glaube, dann wäre alles vorbei. Und dann stell dich doch mal drauf ein, dass vielleicht auch mal was ein bisschen länger dauert. Und zwar bitte auch mit dem nächsten Trainer ein bisschen länger dauert als die 11 Monate, die jetzt Thomas Tuchel hatte bis zu der Verkündung seines Abtritts.
Also der Übergang sollte dann länger dauern, deine These. Nein, aufzugreifen. Ich glaube, wir haben es bis zu diesem Punkt jetzt erschöpfend besprochen. Wir Absolut. Stellen nicht den Anspruch, hier die Lösung gefunden zu haben. Wir wollten nur den ein oder anderen Aspekt und auch den ein oder anderen Namen mal reinwerfen und beleuchten und sprechen gleich über das Thema Abstiegskampf. Der erste FC Köln hat gestern einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, und ich darf aus dem Nähkästchen plaudern. Die Diskussionen gehen dann, auch während wir kurz in der Unterbrechung sind, weiter. Und das Thema Trainer Bayern packt irgendwie alle. Und jetzt kam eben dann doch nochmal der Name José Mourinho auf, der... Ich gehe mal zu Uli, damit ich mal raus. Der einen riesen Namen hat, großes Charisma, aber ehrlicherweise in den letzten Jahren nicht mehr die ganz, ganz großen Erfolge eingefahren.
Der würde den Bayern den Todesstoß geben, glaube ich, wenn der hierher kommen würde. Nein,
der ist, aber der Name wäre so, wär groß
genug. Ein großer
genug.
Name, der schrecklichen Fußball spielen lässt in letzter Zeit und der größte Selbstdarsteller geworden ist. Also der war ja richtig, richtig gut. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde es lustig, also als Journalist, perfekt, soll kommen, Mourinho. Ich habe nichts dagegen. Haben wir noch mehr Geschichten?
Lothar?
Ja, dann würde ich schon Zidane sagen. Ja. Der lässt wenigstens Fußball spielen. Ja. Aber Mourinho, nein, auch bei AS Rom, ist er nicht umsonst dann beurlaubt worden. Und seitdem spielt Rom kompakt. Ja. Auch in der Serie A stehen jetzt der kommende Gegner von Bayer Leverkusen. Und Mourinho hat natürlich in Rom auch seine gewissen Erfolge gehabt. Aber das ist nicht das, was Bayern München braucht. Bayern München braucht jemanden, der wirklich mit der Mannschaft eine Einheit bildet. Natürlich weiß man auch, Mourinho konnte die Spieler früher, zu sich oder hinter sich immer holen. Aber die Zeiten sind vorbei. Und deswegen, Mourinho, würde ich mich anschließen, was Uli gerade gesagt hat.
Einmal noch Zidane. Könnte man nicht das Thema Sprachbarriere lösen, indem man ihm einfach einen Dolmetscher an die Seite stellt? Das macht man ja in anderen Ländern
also,
auch.
Wir haben ja viele Franzosen beim FC Bayern. Also das wäre schon mal dann kein Problem. Es sind ja, glaube ich, 4-5 da Minimum. Nee, also das wäre diese Gestalt, wo ich mir da vorstellen könnte. In der Allianz Arena, elegant angezogen, bei Champions League Abende, Weltfußballer gewesen, Champions League, glaube ich, dreimal gewonnen mit Real Madrid. Das könnte ich mir, das würde ich sagen, optisch. Vom Fußball hat er ganz sicher auch sehr, sehr viel Ahnung, nicht nur als Spieler, sondern eben als Trainer. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre was, wo Bayern München, ja.
Und die Spieler hätten auch den nötigen Respekt vor ihm.
Genau, das würde meiner Meinung nach passen. Ja? Und die Sprache, ja. Ich habe auch schon häufig Probleme gehabt mit Sprachen, aber ich glaube, du kommst an bei den Spielern. Du musst nicht jeden Satz geografisch grammatisch perfekte korrekt, ja. in einer Zweitsprache, in einer Fremdsprache rüberbringen. Du musst die Mannschaft hinter dir haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Name wie Zidane, ein Trainer, der die Erfolge hat als Spieler gehabt hat, ja, dass der dann schon auch bei der Mannschaft wow, der würde da vorne stehen und du würdest ihn anschauen und die Sachen auch glauben. Auch wenn vielleicht die eine oder andere grammatische Fehler mit dabei ist.
Ja, genau.
Ja, definitiv bin ich dabei. Find's schade, dass einfach auch diese Diskussion vielleicht auch ein bisschen grundlos eigentlich von vornherein ja beendet wurde. Mit dem wurde noch nicht gesprochen. Was gestern ja auch am Rande des Topspiels dann nochmal gefallen ist, ne? dass er kein Englisch spricht und dass mit ihm auch noch nicht gesprochen wurde.
Deswegen habe ich das jetzt mit dem Dolmetscher nochmal reingeworfen, weil ich meine, der Name und auch die Art des Fußballs, auch seine Erfolge als Trainer sprechen ja dafür. Und jetzt hat sich
da kommt jetzt noch der Name Frank Ribéry dazu, der ja dann als Co-Trainer arbeiten könnte und übersetzen.
Und jetzt hat sich
Frank spricht ja perfekt Deutsch, oder sehr gut.
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen.
Also das kann man schon sagen.
Jubel. Und Horst hat jetzt das Ganze gemütlich aus der Logenposition angeschaut und wird jetzt sein Urteil zu der Möglichkeit, Zidane zu holen, abgeben.
Also unterhalten hätte ich mich auf jeden Fall, wenn ich in der Verantwortung wäre, weil das wenn so ein Galionsfigur auf dem Markt ist, dann und das ist ja sowieso das Entscheidende, in den Gesprächen kriegst du ein Gefühl. Ja, und du kannst viel herauslesen aus dem Internet oder weiß was ich was oder schaust dir alte Videos an halt. Aber im 1:1 Gespräch, da entwickelt man halt ein Gefühl, ob man zusammenarbeiten kann oder nicht. Das hätte ich auf jeden Fall geführt. Ich weiß nicht, ob sie es geführt haben oder nicht. Und trotz alledem machst du dir natürlich, wenn du einen Trainer dir aussuchst, dann machst du dir ein Ranking. Was ist dir wichtig? Ja. Und ich weiß, dass bei vielen Managern, bei mir war es auch immer so, dass Sprache ja, schon immer sehr oben angesiedelt war. Das ist schon wichtig. Ja, natürlich sind wir alle mittlerweile international unterwegs und die Spieler sprechen natürlich auch mehrere Sprachen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. In der Kabine vielleicht zu lösen. Allerdings ist ja der Trainerjob nicht nur das Training zu leiten und die Ansprache an die Spieler zu halten, sondern das öffentliche Auftreten ist schon extrem ein großer Bestandteil mittlerweile geworden für den Trainer. Und von daher ist es schon wichtig dann, und nicht umsonst hat Xabi Alonso auch von Beginn an Deutsch gesprochen, die Sprache gelernt halt. Also da hat er sich auch was dabei gedacht. Ja. Also von daher ist es schwierig, mit einem Dolmetscher zu arbeiten. Das ist schon risikobehaftet, würde ich sagen.
Ja. Gut, also sind schon verschiedene Facetten zu berücksichtigen. Ich glaube, Roger Schmidt hat in Lissabon auch mit Dolmetscher zum Beispiel gearbeitet. Bin jetzt nicht ganz sicher, wenn ich es falsch sage.
In China hat er mit Dolmetscher
gearbeitet. Ja, zum Beispiel. Ne?
Aber in China
ja,
ist
okay,
ja.
Aber, ja.
Aber und auch in England Portugal. sind viele Trainer unterwegs, die nicht Muttersprachler sind.
Vielleicht ist es ja auch nur eine Gewöhnungssache. Ja, das gibt es hier selten oder gar nicht. Also es ist oder lange her, dass es mal so gewesen ist. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann das mal hier ein Trainer so durchexistiert hat. Also vielleicht ist es einfach nur für uns alle eine neue Situation, ja.
Gut, also jetzt haben wir, glaube ich, dann wirklich die spannendsten Namen genannt.
Ancelotti ist gekommen und hat kein Deutsch gesprochen.
Aber Englisch, der konnte Englisch.
Genau, das, ja. De Zerbi ist jetzt auch noch genannt worden, aber lassen wir es. Aber ich persönlich finde eben auch, deswegen wollte ich es nochmal ansprechen, Zidane ist natürlich einfach auch so eine erhabene Erscheinung und mit der Vita im Kreuz und Real dreimal Champions League als Trainer gewonnen. Das lässt sich schon sehen. Weniger erfreulich im Moment sportlich die Situation für den 1. FC Köln. Gestern gegen Darmstadt ein absolutes Schlüsselspiel im Abstiegskampf und es ging Jonas Friedrich verloren.
Nach 22 sieglosen Spielen in der Bundesliga endlich wieder ein Dreier für Darmstadt 98. Damit auch der rechnerische Abstieg verhindert, dank eines Erfolgs in Köln. 17 gegen 18, die Kölner hatten in Hälfte 1 ziemlich genau diese Chance. Alidou an den Pfosten, das Ganze in der 18. Minute, dann Hälfte 2. Das Kölner Drama nahm seinen Lauf. Christoph Klarer mit dem 0:1, 57. Minute, eine einfache Ecke. Köln konnte sich davon nicht mehr erholen. Darmstadt machte ein richtig gutes Auswärtsspiel. Klarer Plan. Sie hatten dann ihre Chance im Konter hinten raus, als Köln das Risiko erhöhte. Die entscheidende Szene dann kurz vor Schluss. Wilhelmsson mit dem Abpraller zum 0:2. Damit noch ein bisschen Resthoffnung für Darmstadt 98. Köln dagegen ein brutaler Rückschlag, nicht nur emotional, sondern auch rechnerisch. Nächste Woche Endspiel in Mainz.
Es fehlte letztendlich die Überzeugung vom Start an, das Ding hier auf jeden Fall zu ziehen. Und in allen Aktionen hat man eben wohl gemerkt, dass so ein bisschen Angst mitschwingt.
Die Bereitschaft war da, aber natürlich war die Fähigkeit, das, was am Plan mitgegeben wurde, umzusetzen, war leider nicht da. Und deshalb war das ja größtenteils nur Stückwerk, was wir hier abgeliefert haben.
Wir spielen jetzt gegen Mainz nächste Woche und wenn wir so spielen, kriegen wir 4 Dinger. Von daher müssen wir uns jetzt unter der Woche zusammenreißen und dann vollen Mut zusammennehmen und dann nach Mainz fahren. Und ja, wir haben nur noch eine Chance und müssen da gewinnen.
Wir werden hier jetzt nicht sagen, da ist nichts mehr möglich. Ganz im Gegenteil, warum sollen wir es nicht noch drehen? Also weil wenn wir sagen würden, wir können es nicht mehr drehen, dann könnten wir jetzt auch aufhören. Ne?
Als Abstiegskandidaten. Genau. War das schon, Uli? Der K.O. für den 1. FC Köln? Oder also die kommende Woche noch in Mainz spielen und dann zumindest nochmal rankommen könnten?
Von meinem Gefühl her ist das der finale K.O. Und der Horst kennt sich da besser aus. Aber ich kann nicht verstehen, alles hat auch angefangen mit diesem Transferstopp, dass man so blauäugig sich so ein Gerichtsurteil antut, wo vielen klar war, sie werden verlieren. 500.000 Euro ist, glaube ich, billiger zu bezahlen für diesen Spieler, als dieses ganze Theater jetzt zu haben. Und ich kann es nicht verstehen.
Ja, der 1. FC Köln darf jetzt in diesem Sommer keine Transfers tätigen. Das wäre im Falle eines Abstiegs ein massives Handicap. Und viele sagen dann, Lothar, wenn Köln runtergehen sollte, würden sie genau aufgrund dieses Sachverhalts dann auf Jahre in der zweiten Liga festhängen.
Das weiß ich nicht. So weit schaue ich nicht voraus. Also es kann sich auch natürlich mal das in die andere Richtung entwickeln. Ja, junge Mannschaft, man hat es dann dort in Stuttgart gesehen, sind Meister geworden, auch mit einer jungen Mannschaft. Ja, um mal dann, dass da so eine Eigendynamik entsteht. Okay, nicht mehr mit den großen Stars vielleicht, die dann vielleicht auch den Verein verlassen wollen, natürlich, weil sie wollen erst mal erste Liga spielen und dann vielleicht doch mit einer besseren Perspektive nach vorne. Und dann kommen auf einmal junge Spieler in die Verantwortung. Und wenn das dann vielleicht passt, dann kommt gerade so eine Reaktion, mit der man vielleicht auch gar nicht rechnet. Also ich sehe nicht alles schwarz, aber natürlich weiß auch nicht, sondern es gibt so auch einen Mittelweg. Und sie müssen einfach in Köln, und Horst weiß das am besten, er hat jahrelang dort gearbeitet, gespielt, und als Chef war er da verantwortlich. Ich glaube, es ist, tut mir leid um diesen Verein, weil der Verein gehört irgendwie in die Bundesliga, gehört dazu, aber sie sind es im Endeffekt selbst schuld. Und wenn sie gestern gegen Darmstadt zu Hause nicht gewinnen, an was soll man denn in Köln noch glauben? Mainz hat eigentlich einen guten Flow. Bochum ist 5 Punkte weg, spielen häufig einige noch gegeneinander. Auch die Kölner haben noch einige so wie Endspiele um Abstiegsplatz, Relegationsplatz. Da müsste aber viel zusammenpassen, dass Köln dieses kleine Wunder noch schaffen würde.
Gibst du den Kölner Markus noch eine Chance?
Nein. Also ich glaube auch, sehe es ähnlich wie Lothar. Glaube auch, dass man in Köln einfach so einen Neustart auch ein Stück weit machen muss. Ich glaube, dass der Trainerwechsel auch einfach nicht funktioniert hat. Da gab es danach nicht diese Aufbruchsstimmung. Und ich hätte mir da zum Beispiel auch gewünscht, sie hatten eine Trainer-Ikone, der jetzt in einem Jahr zweimal scheitert. Das ist halt auch schwierig, wenn man einfach...
Was für ein Seitenhieb!
Das tut dir wieder weh, Patrick.
Das tut mir weh. Ich war gestern beim Spiel des HSV. Aber
wieso? St. Pauli steigt doch auf.
Ja, also das ist ja auch aller Ehren wert, aller Wunder.
Ja, aber wenigstens ich glaube, ein Hamburger Verein, so wie es aussieht in der Bundesliga.
Absolut. Nein, aber ich glaube, dass man auch da so ein Bekenntnis zum Trainer hätte da vielleicht auch gut getan, weil der hat einfach gut dahin gepasst.
So, und jetzt sind wir bei Horst Held, dem Mann, der damals Steffen Baumgart zum 1. FC Köln gelotst hat. Gehst du mit bei dieser Kritik von Markus, auch sich zu früh von Baumgart getrennt zu haben?
Also man weiß, wir waren ja alle nicht dabei bei den Gesprächen, und es ist wohl danach immer so ein bisschen rausgekommen, dass es natürlich eine Entscheidung gewesen ist, weil Steffen halt auch nicht mehr zu 100% überzeugt gewesen ist. Ja, und deswegen ist es schwierig zu beurteilen. Ich habe aber so eine Situation auch mal erlebt, dass ein Trainer, als ich Manager war bei Schalke, wirklich desillusioniert gewesen ist, dass er eigentlich die Brocken hinschmeißen wollte. Und das war halt nach einer Heimniederlage. Jetzt möchte ich keinen Namen nennen, und wir haben auch ein paar Heimniederlagen eingefahren, deswegen werdet ihr das nicht finden oder könnt ihr das nicht rausfinden. Das ist ein Momentum in der Kabine, wo ein Trainer auch niedergeschlagen ist, weil er am Ende eine große Verantwortung hat, und wenn du dann halt immer wieder eine Seitenhiebe kriegst oder die Ergebnisse nicht so kommen, dann ist ein Trainer, der immer vorweg marschieren muss, halt auch mal down. Und ich glaube, dass diese Situation vielleicht...
Was hast du dann gemacht?
Ihn erstmal in Ruhe gelassen, ihn nach Hause geschickt, zum Schlafen gebracht und das Gespräch am morgigen Tag geführt. Und ich war davon überzeugt, dass es richtig ist, weiterzumachen halt. Und dann habe ich ihn davon überzeugt, weiterzumachen. Und es ist dann auch gut gegangen. Am Ende sind wir in die Champions League gekommen. Aber ich will damit sagen, halt, das ist eine ganz normale Situation. Und vielleicht hätte man, das ist aber nur eine Vermutung, vielleicht hätte man genau dieses Momentum einfach mal verstreichen lassen halt und dieses Gespräch vielleicht abbrechen sollen und sagen müssen, Steffen, das ist mir vollkommen wurscht, dass du jetzt nicht mehr davon überzeugt bist. Du gehst jetzt erstmal, das war nämlich kurz vor Weihnachten, dürfen wir nicht vergessen, jetzt gehen wir alle erstmal in Urlaub und dann fangen wir im neuen Jahr an und dann mit neuer Energie und dann reißen wir das rum. Ja? Und ich glaube, dass es möglich gewesen wäre, aber das ist eine Vermutung.
Aber haben die dann vielleicht nicht gewollt damals von der Führungsetage?
Vielleicht waren sie auch nicht wirklich überzeugt. Ja, und es waren ja auch keine so gute Phasen mit Steffen halt. Man hat zwar ordentlich gespielt, man war immer nah dran, darf man nicht vergessen, aber auch nicht wirklich viel gepunktet. Und da fällt einfach alles runter. Und ich glaube, dass man zu diesem Zeitpunkt vielleicht einfach sich in den Urlaub gerettet hätten sollen, um dann selbst auf die Gefahr hin, dass es dann vielleicht auch im neuen Jahr dann auch nicht richtig funktioniert. Aber dann hätte Steffen wieder neue Energie bekommen halt, wäre wieder wie Kai aus der Kiste gekommen und hätte wieder alles angezündet, wie er es in den Wochen und Monaten davor gemacht hat. Und weil eins war immer klar halt, also die Mannschaft und Steffen, das war eine Einheit. Also das war nie brüchig in irgendeiner Form. Das hat man nie mitbekommen halt. Ne?
Ganz kurzer Einschub. Warum zündet Baumgart bis hierher nach deiner Einschätzung noch nicht beim HSV?
Das liegt am Kader.
Nur?
Nein, da bin ich zu weit weg. Das kannst du vielleicht besser beurteilen. Weiß ich nicht, warum das beim HSV nicht funktioniert. Es ist eine spannende Frage. Schon Wahnsinn, dass sie es wahrscheinlich dieses Jahr wieder nicht schaffen. Das ist für mich nicht erklärbar.
Kommt auf wieder Vorlage. Jetzt zurück zum 1. FC Köln. Du kennst den Club, du kennst die Stadt und du hängst auch dran. Das kann man ja so sagen. Was würde ein Abstieg bedeuten, ein erneuter Abstieg?
In der Kombination, und das darf man halt nicht vergessen, ich rede immer gerne über einen gewissen Zeitablauf halt, ja, und das ist schon fatal gewesen, was da im Sommer passiert ist mit diesem Urteil. Ja, und der Kader, dass der nicht ausgewogen ist, das kommt vor, das ist bei anderen Mannschaften auch so, dass man nicht immer bestbesetzt ist auf jeder Position. Das ist nach den Top 3 oder Top 4 Mannschaften ist es halt so, ja, da muss man kreativ sein. Diese Herausforderung hat jeder Verein, egal wen wir da nehmen, halt, ja, dass du nicht immer Idealbesetzung hast. Aber man wusste, da steht ein Urteil im Raum. Und das könnte in der Kombination, dass man nicht perfekt ist, man hätte noch vor diesem Urteil einkaufen können in der Sommertransferperiode. Man hätte vielleicht auf der einen oder anderen Position, wo Lücken sind, nachlegen können.
Mehr ins Risiko gehen.
Mehr ins Risiko, weil dieses Risikokassurteil war halt da. Und das ist anscheinend komplett falsch eingeordnet worden. Und das ist jetzt wie ein Rattenschwanz, der sich hinterherzieht, weil wenn der Abstieg kommt, und momentan ist es halt einfach so, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, da noch dran zu glauben, dass sich das nochmal verändert, dann hat das natürlich eklatante Auswirkungen. Ja, und natürlich kann dann halt auch eine junge Mannschaft wieder aufsteigen, aber zweite Liga aufzusteigen, wir sehen's am HSV, wie lange das dauert. Wir sehen es an Hertha, dass sie Schalke, dass sie keine Rolle spielen. Die Schalker müssen auch aufpassen, sind immer noch nicht durch, dass sie nicht doch noch absteigen halt. Und von daher, das ist sehr, sehr schwierig. Viele Vereine träumen aufzusteigen und kriegen es halt über Jahre hinweg nicht hin.
Einmal kurz die Runde weg vom 1. FC Köln. Lothar, du warst gestern bei Union. Wer muss vermutlich in die Relegation? Ist Union ein Kandidat? Mainz scheint ja, die spielen nachher noch in Freiburg, die scheinen ja im Moment wirklich den Flow zu haben.
Sie sind auf jeden Fall voll dabei. Mhm. Wenn man die zweite Halbzeit angesehen hat, das war ja genau das, was Union noch nie ausgezeichnet hat oder keine Mannschaft auszeichnet. Keine Leidenschaft, kein Miteinander, kein Dagegenhalten. Natürlich liegst du 3-0 kurz nach Halbzeit zurück gegen Bayern München. Ja, da siehst du alles wegschwimmen, aber sie haben es in der eigenen Hand. Sie haben auch teilweise noch Spiele gegen unmittelbare Konkurrenten wie Bochum, wie Mainz. Und in den Spielen müssen sie natürlich ihre Punkte holen. Der Kader ist stark genug, um in der Bundesliga zu bleiben.
Markus?
Bochum.
Ja.
Und Bochum gegen Düsseldorf ist ein geiles Relegationsduell.
Ja, Westderby, ja. Auf alle Fälle.
Ich glaube auch, dass Bochum auf den Relegationsplatz geht.
Okay, das heißt also, dann wären die direkten Absteiger Darmstadt und Köln nach deiner Einschätzung und Bochum in der Relegation. Die Mainzer scheinen ja wirklich durch den Trainerwechsel nochmal so richtig gepusht worden
zu sein. Ja, nächste Woche haben sie, glaube ich, ein Heimspiel gegen Köln, die Mainzer. Also, ja, wenn sie sich ein bisschen besser anstellen wie die Kölner gestern. Weil Köln hat gestern 3 wichtige Punkte liegen lassen und gegen eine Mannschaft, die 21 oder 22 Mal nicht gewonnen hat, ja, die praktisch schon abgestiegen ist. Die Punkte musst du einfach holen, wenn es dir überhaupt dann dran denken kannst, dass du in dieser Klasse bleibst. Die sind ja jetzt die ganze Zeit da hinten drin. Und wenn du dann solche Punkte, gerade nach diesem Sieg vor 2 Wochen, wo sie dann in den letzten Minuten noch 2-1 gewonnen haben, da saugst du doch so eine positive Energie auf, dass du das mitnimmst. Und dann war gestern wieder nichts zu sehen. Also da spielt schon die Angst mit den Köln.
Hätte man oder müsste man Verständnis haben für den einen oder anderen Spieler der Kölner, der geht, obwohl man dort natürlich den Versuch unternehmen wird, die Spieler zu halten, die ja noch da sind. Also es heißt ja, der eine oder andere habe Ausstiegsklauseln beziehungsweise gar keinen Vertrag für die zweite Liga.
Verträge werden immer beidseitig geschlossen und wenn man eine Möglichkeit hat, eine Ausstiegsklausel in den Vertrag zu verhandeln, dann ist es das Recht, das auch zu nutzen, wenn man da über ein Agreement geschlossen hat mit dem Verein. Heutzutage kommt es selten vor, dass Spieler nur noch für eine Liga einen Vertrag haben, aber anscheinend ist es beim 1. FC Köln auch so. Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil du dich als Verein immer absicherst, selbst wenn du vielleicht gar nicht mehr mit dem Spieler unbedingt planst in der zweiten Liga, hast du aber die Möglichkeit, da noch ein bisschen Geld zu generieren. Also das ist schon eher außergewöhnlich. Das wäre zum Beispiel für mich ein K.O.-Kriterium, einen Spieler zu verpflichten, wenn er nur einen Erstligavertrag haben würde wollen. Mhm. Weiß nicht, ob das auch vielleicht auch noch von Vereinsseite so gewollt war, weiß ich nicht, aber ungewöhnlich heutzutage. Ja. Beim FC Bayern kommt steht das sicherlich nicht drin, aber auch da wieder alle Mannschaften ab Platz 10 haben immer Erst- und Zweitliga-Verträge.
Ja. Horst, jetzt steuern wir noch auf eine Frage zu. Würde es dich reizen, möglicherweise beim ersten FC Köln, wenn man dich fragen würde, nochmal in die Verantwortung zu gehen?
Nein. Also ausgeschlossen, aus verschiedensten Gründen, das käme für mich nicht mehr in Frage.
Und wenn jetzt
also unabhängig davon, dass sie auch nie fragen würden, aber für mich wäre das unter der jetzigen Führung ausgeschlossen.
Und dein Name wird auch gehandelt oder wurde gespielt, zum Beispiel in Wolfsburg. Ist da was dran?
Also es ist natürlich schon so, dass viel Bewegung ist. Mein Ziel ist es, im Sommer zu arbeiten. Ja, glaube, dass das jetzt wieder sinnvoll ist und ich habe wieder große Lust und das ist auch das Ziel und mal gucken, vielleicht wird es auch so sein.
Fühlt sich aber hier ja auch wohl, ne? Habe ich jedenfalls
fühle mich hier auch wohl, Eindruck. Aber ich fühle mich auch wohl, tagtäglich wieder intensiv zu arbeiten.
Nicht über andere zu reden.
Bitte?
Nicht über andere zu reden. Genau, so und jetzt habe ich gerade gehört, Füllkrug bringt die Dortmunder in Führung. Also das wäre natürlich ein enorm wichtiger Erfolg für Borussia Dortmund. Wir wollen gleich sprechen über die Brussen, so in der Schlussphase des Spiels. Werden wir immer auch noch mal einen Blick drauf werfen. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Ja, wir sind zurück bei SK 90, die Fußballdebatte, wollte ich jetzt sagen. Und so ist es auch. Und wir haben, so viel darf ich verraten, einen Blick noch auf das Spiel, das jetzt läuft. Wir dürfen aber keine Bilder zeigen. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen und Lothar. Die Dortmunder führen mit 1-0. Und das wäre dann, wenn es so bliebe, die erste Niederlage für Bayer Leverkusen nach, ich glaube, 43 Spielen und auf alle Fälle die erste in dieser Bundesliga-Saison. Also Leverkusen käme nicht ungeschlagen durch. Wie schade wäre das aus Leverkusener Sicht?
Aus Leverkusener Sicht natürlich sehr schade, aber ja, irgendwann ist es soweit und die Dortmunder sind in einer guten Form und haben natürlich auch diese Energie vom letzten Dienstag mitgenommen. Dieses Spiel gegen Atletico Madrid, da kommt der Glaube zurück und die haben eine gute Serie, ergebnistechnisch auf jeden Fall. Aber sie spielen jetzt auch wieder dynamischer, aggressiver, kompakter, das, was ihnen in einigen Spielen in der Bundesliga gefehlt hat. Und deswegen gibt es ja weniger Diskussionen mehr um den Trainer, sondern jetzt freut man sich wieder, den Dortmundern zuzugucken. Und natürlich wäre es für Leverkusen schade, aber irgendwann reißt jede Serie. Aber sie haben ja so viel geleistet, diesen Europarekord aufgestellt mit, ich glaube, es sind 44 Spiele ungeschlagen, da durchzumarschieren. Ja. Juventus hat 43 und das war das 44. Spiel in West Ham United am letzten Donnerstag, wo sie dann eben noch das Ergebnis erzielt haben, wo sie dann weitergekommen sind. Und von dieser Seite her haben sie Großartiges geleistet. Und irgendwann ist es soweit, aber trotz alledem, glaube ich, können sie es verkraften, lieber in Dortmund zu verlieren, als dann gegen Rom auszuscheiden oder das Pokalendspiel zu verlieren.
Aber Lothar, es ist noch 10 Minuten, das heißt, da schießen die normal 3 Tore in den letzten 10 Minuten immer. Ja? Also,
es ist ja noch nicht aus.
Das genau.
Ist
noch, aber trotzdem fällt ja auf, Lothar, dass die Dortmunder sich jetzt im Laufe der Saison wieder gesteigert haben.
Wie im Jahr zuvor.
Ja, sind das denn jetzt sozusagen normale Entwicklungsschritte, die man auch einen Trainer einfach gehen lassen muss, der ja dann durchaus die Rückendeckung vor allem von ganz oben von Watzke hat und hat?
Ja, war natürlich auch wieder ein großer Umbruch in Dortmund. Wichtige Spieler sind gegangen. In dem Fall war es vor allem Bellingham, der nicht ersetzt werden konnte. Natürlich nicht 1-1. Die Neuzugänge haben nicht gleich eingeschlagen. Metscher die ganze Zeit verletzt. Sabitz hat seine Zeit gebraucht und deswegen war eben alles ein bisschen wackelig, wie Dortmund vor allem in der Hinrunde gespielt hat. Jetzt stimmen die Ergebnisse wieder, wie ein Jahr zuvor, wo sie ja die Bayern im Endeffekt beinahe noch eingefangen hätten, wenn sie es nicht selbst aus der Hand gegeben hätten im letzten Spiel gegen Mainz. Und ja, die Dortmunder machen wieder Spaß. Und deswegen ist ihnen auch dieser Sieg heute zuzutrauen, auch wenn noch spannende Minuten, wo sie noch spannende Minuten vor sich haben.
Ja, ich sehe jetzt gerade mal so mit einem Auge, aktuell sogar mit beiden Augen dahin und sehe Rudelbildung auf dem Platz. Also da ist auch Alonso ist jetzt gerade da und versucht zu beruhigen. Die auslösende Szene konnte ich nicht sehen, weil ich den Ausführungen von Lothar gelauscht habe. Aber auf alle Fälle ist da richtig Dampf auf dem Kessel. Also das erkennt man anhand der Bilder. Und rote Karte gegen Boniface höre ich gerade. Jetzt gucken wir noch mal auf die Situation. Da ist zunächst Schlotterbeck und dann geht Boniface gegen ihn rein. Auch wenn wir das Bild jetzt nicht zeigen können. Kurzes Urteil von Lothar. Wäre das eine berechtigte rote Karte?
In dem Fall habe ich es nicht unbedingt genau gesehen, aber ich glaube, er hat ihn nicht getroffen. Wenn er ihn getroffen hat, mit der offenen Sohle auf jeden Fall.
Dann wär's rot. Jetzt haben wir die Situation und dann geht es danach noch weiter. Gut, also das können wir gleich alles, können Sie sich das in aller Ruhe bei den XXL-Highlights anschauen. Ich kann Ihnen nur sagen, da ist einiges geboten und das ist eine Rudelbildung par excellence, die wir da eben beobachten mussten. Markus, die Dortmunder, wir haben ja eben ausführlich über die Bayern gesprochen, haben jetzt erlebt, dass Bayer Leverkusen das geschafft hat, wovon sie eigentlich aber geträumt
Boniface,
haben.
Boniface hat das Foul gar nicht gemacht. Da geht es um was anderes bei dieser roten Karte.
Und zwar um was? Hast du
ja, in der Rudelbildung hat er irgendwie einen geschubst oder so. Ja. Also das Foul ist jetzt nicht von Boniface passiert.
Genau, also gefährliches Halbwissen deswegen gleich bei den XXL-Highlights. Aber es ist spannend, da gleichzeitig drauf zu gucken. Dennoch würde ich gerne noch mal über die Dortmunder da eben auch sprechen. Spornt die das an, in der kommenden Saison sozusagen auch nachzuziehen bei gegenüber Leverkusen?
Definitiv. Also ich für alle Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, die in den letzten 11 Jahren zuschauen mussten, dass Bayern München jedes Jahr Meister wird, ist es ein Ansporn, selber Meister zu werden und jetzt eben da nachzulegen. Ich glaube, für Dortmund besonders bitter, weil sie ja wirklich im letzten Spiel, in der letzten Saison, das eigentlich unfassbar
aus der Hand gegeben haben.
Ich war zu dieser Zeit in Köln beim Spiel, wo es aber nur darum ging, Interviews zu bekommen vom Vizemeister FC Bayern München. Und dann dreht sich dieses Ding, dieses verrückte Spiel, also da hat ja keiner mit gerechnet. Ich glaube, was man schon sieht, ist, dass das Vertrauen in einen Trainer, in eine Persönlichkeit, dass das gut ist und dass eben manche Dinge eben nicht in 3 Monaten, in 6 Monaten oder auch in einer Saison passieren, sondern vielleicht ein bisschen länger dauern. Und auf jeden Fall ist das ein Beleg dafür, dass, dass eine Zusammenarbeit, die länger dauert, einfach auch gut ist. Nicht immer gut sein muss, aber gut ist in diesem Fall. Mhm.
Sind die Dortmunder nach deiner Einschätzung Kandidat, möglicherweise sogar die Champions League zu gewinnen?
Also, wenn sie gegen Bayern spielen, ja. Gegen Real glaube ich eher nicht, vom Gefühl her. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Bayern Glück gehabt haben, dass Real schon mal Manchester City beseitigt
hat.
Absolut. Ja, also das ist sehr, sehr offen. Nee, also dann im Endspiel kann alles passieren. Dann kann Dortmund auch Champions League-Sieger werden in Wembley. Ja, das wäre doch mal.
Das wäre ja wirklich eine Geschichte, die man sich gar nicht ausdenken könnte, oder?
Nobby Dickel macht das Fanradio.
Vor allem nach dieser Saison, ja, wo die Bayern zwar immer mit Favorit waren, weil man gesagt hat, okay, es gibt eine Übermannschaft, das Manchester City, die sind immer mit dabei. Also, ja, ich finde es sauspannend.
Ganz kurz auch hier noch. Multitasking ist verlangt. Die rote Karte gegen Boniface ist offensichtlich zurückgenommen worden.
Absolut, oder? Ja. Ne? Xhaka hat eine gelbe Karte bekommen, Xhaka war eine Rudelbildung. Ja. Und natürlich. Wir sehen es von der Entfernung da.
Ja, aber gleich alles in aller Ruhe bei den XXL-Highlights. Aber das Spiel ist zu wichtig, um es gar nicht zu berücksichtigen. Gerade für die Dortmunder, die in die Champions League wollen, auch wenn der 5. Platz höchstwahrscheinlich reichen wird für die Qualifikation. Wird der BVB zusätzlich angestachelt in diese kommende Saison gehen, auch wenn die aktuelle logischerweise noch nicht vorbei ist?
Also, es ist natürlich, man muss wirklich sagen, es war wieder mal eine berauschende Nacht.
Absolut.
Ja, das war Wahnsinn und Chapeau, dass sie es geschafft haben im Halbfinale. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es, aber ich kann es mir nichts belegen und wahrscheinlich irre ich mich auch, aber ich finde es irgendwie leichter, gegen Paris ins Endspiel zu kommen, als wir gegen Atletico Madrid ins Halbfinale zu kommen.
Also weil
ich
die fand mehr den, nach vorne selber machen, möglicherweise.
Ja, ich fand den Schritt viel schwieriger, aber wir werden das ja bald sehen, ob das wirklich so ist. Und dann kann es tatsächlich ein deutsches Endspiel geben in Wembley, das wäre Wahnsinn und dann ist alles möglich. damit und durch das Erreichen des Halbfinales haben sie natürlich und mit diesem fünften Platz haben sie eine wirklich dann noch gute Saison gespielt. Ich glaube, man darf nicht vergessen, in der Bewertung dieser Saison war einfach die letzte, wo sie es aus der Hand gegeben haben, im letzten Spieltag halt einfach, das hat Narben hinterlassen, bei allen Beteiligten. Das aufzuarbeiten, wenn man wirklich kurz vor Toreschluss noch die Meisterschaft verliert, das löst was aus. Und sie haben es eigentlich die Saison über gebraucht oder drei Viertel der Saison, um das aufzuarbeiten. Das merkt man, wenn mal was nicht so gut läuft, dann sind die Fans gleich unruhig und also alles, man muss das also irgendwo entladen. Ja, ich kann mich daran erinnern, wie sie im Stadion gestanden haben, gefeiert und alle gefeiert haben sie nicht, also waren alle tief traurig und dann ist man in Urlaub gegangen und dann geht die 6 Wochen später die neue Saison los und das hat einfach was gebraucht und jetzt sind sie sicherlich in der Kombi und sagen, hey, die Leverkusen haben es uns vorgemacht, wir sind eigentlich in der Lage dazu, auch sowas zu liefern. Wir waren kurz davor und ich denke schon, dass sie nächstes Jahr anders angreifen, dominanter angreifen, jetzt auch noch mit dem Möglichkeit ins Endspiel zu kommen. Ich glaube, dass lieber Dortmund eigentlich lieber durchspielen möchte und keine Europameisterschaft spielen möchte, sondern eigentlich die Saison weiterspielen möchte.
Ja. Wird sich generell ein kurzer Ausflug der Wettbewerb noch weiter öffnen? Also wenn wir über Leverkusen sprechen, der gejagte nächste Saison, wie Lothar eben zu Recht gesagt hat, die Bayern selber werden ja massiv in irgendeiner Form angreifen, Dortmund, auch die Leipziger nicht zu vergessen?
Ja, allein schon deswegen, ich habe es eingangs mal gesagt, weil dieser Mechanismus, dieser Automatismus nicht mehr da ist, dass alle, die woanders gut spielen, zu den Bayern kommen. Das war über Jahre, Lothar hat es erlebt, das war so, dass die Konkurrenz eben auch gezielt geschwächt wurde, weil die Spieler halt zu den Bayern gekommen sind. Das ist diese Saison definitiv nicht der Fall. Und es ist großartig für die Bundesliga und auch großartig für den deutschen Fußball insgesamt, wenn wir sehen, dass wir 3 Halbfinalisten haben im Europapokal. Das ist toll für den deutschen Fußball.
Aber das war auch eine Top-Management-Leistung vom FC Bayern in all den Jahren. Ja, also absolut. Das war ja ein Geschäftsmodell, wenn man das nur national sieht. Immer wenn eine Mannschaft zu stark wurde, dann hat der FC Bayern die besten Spieler da hingekauft oder weggekauft.
Und das war ja oft auch Leverkusen. Ja, also diesen Wechsel gab es ja sehr häufig, Leverkusen-München. Und vor dem Hintergrund ist, dass es jetzt den Wechsel zurück diese Saison nicht gibt, finde ich schon beachtlich.
Wir haben den Mann jetzt im Studio, der eben einigermaßen Yannick in Ruhe beobachten konnte, was passiert ist. Unter anderem Rudelbildung haben wir gesehen. Konntest du noch beobachten oder passiert ist, oder warst du schon auf dem Weg zu uns?
Nee, ich war auf dem Weg zu euch, hab's aber noch so gerade quasi an der Naht mitbekommen. Und die rote Karte für Boniface wurde zurückgenommen. Dann wurde diskutiert, ob Xhaka stattdessen rot sehen hätte müssen. VAR draufgeguckt, am Ende wurde es dann gelb für Xhaka. Hat auch Auswirkungen, weil 5. gelbe für Xhaka. Der fehlt dann nächste Woche. Es wird 11-11 gespielt weiterhin. Und Dortmund führt noch 1-0. Würde bedeuten, nach 44 ungeschlagenen Spielen würde dann die Serie von Bayer 04 Leverkusen heute Abend im Signal Iduna Park enden. Wäre die erste Niederlage in der gesamten laufenden Saison in allen Wettbewerben. Letzte Pleite für Leverkusen, letzter Spieltag, letzte Saison gegen den VfL Bochum. Also das wäre dann trotzdem eine große Geschichte. 3 Minuten Nachspielzeit. Patrick sind noch in Dortmund und dann gibt es gleich bei uns die XXL Highlights mit Mirko Slomka.
Also wenn das nicht spannend ist, jetzt haben wir wirklich die nachfolgende Sendung promotet und vorher ausführlich über die Bayern unter anderem gesprochen. Hat Spaß gemacht und wir legen natürlich die XXL Highlights ganz dringend ans Herz. Machen Sie sich einen schönen Sonntagabend. Tschüss und auf Wiedersehen.